Atemweg.
Kennen Sie das? Man startet in einen Termin und denkt, na, man hat schon so ziemlich genau eine Ahnung, was da rauskommen wird. Schließlich bringt man als Podcast-Host von Atemweg eine mehr als 3,5-jährige Expertise mit und hat schon einiges an Themen aus der pneumologischen Praxis besprechen dürfen. Ja, Sie können es sich schon denken bei dieser Einleitung. Pustekuchen. Ich war wirklich überrascht, welche Perspektiven unsere Expertin und unser Experte auf das Thema Awareness bei Asthma aufgemacht und eingebracht haben. Da geht es nicht nur um mehr Aufmerksamkeit für Asthma. Da geht es um Betroffene, die ihre Einstellung gegenüber ihrer Erkrankung überdenken dürfen. Um Behandelnde, die genau hinschauen dürfen, was PatientInnen bewegt und was alles möglich ist in der Therapie. Um Ziele, die erreicht werden sollen. Es geht also um einen Rundumblick auf Asthma. Ein Aufmerksamsein auf das, was wichtig und möglich ist. Ja, und damit sind wir bei den Inhalten dieser zweiten Folge unserer 5 Schwerpunktfolgen zu Asthma. Für diese Ausgabe hatte ich Anfang April die Mikros eingepackt und bin nach Dortmund in die Praxis im Kaiserviertel gefahren. Hier hat mich Annette Rennert, Fachärztin für Allgemeinmedizin, begrüßt. Zu Gast war außerdem der Direktor der Klinik für Pneumologie, Infektiologie und internistische Intensivmedizin am Klinikum Dortmund, Professor Georg Nilius. Steigen wir nun ein in diese Ausgabe und los geht's mit Annette Rennert und ihrer Antwort auf meine Frage, wie präsent ist denn Asthma in Ihrer Praxis?
Wir sind ja eine Hausarztpraxis. Wir versorgen viele Patienten. Wir sind viele Ärzte und natürlich sehen wir Patienten mit der Erkrankung Asthma häufig, diagnostizieren Asthma, versorgen Asthma und genau, das ist schon was, was wir hier relativ regelmäßig sehen.
Also keine seltene Erkrankung, sondern eine, die tagtäglich hier Behandlung erfährt und über die Sie mit den Betroffenen dann auch sprechen. Springen wir die 5 Kilometer Luftlinie in die Klinik. Wie sehr beschäftigt jemand das Thema Asthma Sie in Ihrer Position, Herr Professor Nilius?
Wir sind ja eine ausgewiesene Lungenfachabteilung. Das heißt, von daher gehört Asthma natürlich zu unserem Spektrum. Aktuell, gerade heute, hatten wir 90 Patienten in unserer stationären Behandlung und davon waren 3 Asthma-Patienten. Mhm. Das zeigt schon, dass Asthma doch in vielen Fällen zwar eine sehr häufige Erkrankung ist, aber sehr gut zu behandeln ist und damit glücklicherweise Asthma-Patienten sehr selten ins Krankenhaus kommen müssen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Ziel eigentlich, dass wir als Krankenhausärzte, als Notfallversorgung, die Asthma-Patienten möglichst selten sehen sollten.
Und das ist so einer dieser Punkte, was ich meinte mit dem breiten Ansatz. Da werden wir nachher nochmal drüber sprechen. Nämlich, dass Sie haben es gerade gesagt, und das finde ich ganz beeindruckend, eigentlich müssen die gar nicht notfallmäßig oder sollten so wenig wie möglich Asthma-PatientInnen als Notfall in der Klinik sein. Frau Rennert, Sie haben es eben gesagt, Sie diagnostizieren auch Asthma und ich fand im Vorgespräch das ganz spannend, weil da haben Sie gesagt, da kommen PatientInnen zu uns in die Praxis, da steht Asthma in der Diagnose und manchmal ist gar nicht so klar, woher diese Diagnose kommt, wer die gestellt hat, die kommen einfach und sagen, ja, ich habe Asthma. Bedeutet das, Sie fangen bei jedem Betroffenen nochmal ganz von vorne an und müssen quasi aufmerksam sein, was ist das für eine Diagnosestellung? Also darf man die nicht einfach hinnehmen?
Es gibt unterschiedliche Patientenarten. Es gibt ja Patienten, die schon ganz lange bei uns in der Praxis sind. Ich bin zum Beispiel erst 2021 hier eingestiegen. Mhm. Das heißt, ich übernehme natürlich auch Patienten, die schon eine Diagnose haben. Ich bekomme Patienten, die neu zu uns kommen, die dann im Anamnesebogen angeben, ich habe Asthma. Bei den Medikamenten ist aber zum Beispiel nichts. Und es gibt natürlich auch die Patienten, die wir dann neu diagnostizieren, die hier mit Husten oder anderen Asthma-Symptomen kommen, die das vielleicht bis dahin nicht wussten. Und da finde ich es wichtig, einfach sehr differenziert drauf zu gucken und es nicht einfach so hinzunehmen, sondern da schon auch nochmal zu hinterfragen, was bedeutet das? Ich finde das super wichtig, dass Patienten für sich selber wissen, wie es ihnen geht und was sie für Erkrankungen haben. Das ist, glaube ich, in der Vergangenheit nicht so richtig ernst genommen worden und da ist auch vielleicht die Aufklärung nicht so gut gewesen. Und da finde ich, sollten wir in Zukunft einfach mehr mehr einen Fokus drauf legen, dass Patienten einfach wissen oder die Bedeutung ihrer Erkrankheit für sich erkennen, ja. Und nur weil jemand in der Kindheit mal Asthma hatte oder das gesagt wurde, du hast Asthma, muss das ja was bedeuten, ja, wenn dann jemand mit 25 hier sitzt und mir sagt, er hat Asthma, aber er weiß nichts darüber, er nimmt keine Medikamente, dann muss man das vielleicht nochmal hinterfragen, aber auch den Umgang damit einfach differenzieren. Ne? Es gibt ja unterschiedliche Formen vom Asthma, ja, also es gibt vielleicht Menschen, die haben dann nur in der Pollensaison Asthma, und dann sollen die ja eigentlich gar kein Asthma haben, sondern die sollen sich so gut versorgen können und wissen, okay, das ist meine Erkrankung und dann muss ich das und das tun und dann passiert mir nichts. Und das ist das, was Professor Nilius ja auch gesagt hat. Ne? Wir wollen nicht, dass die Patienten erst exazerbieren und dann bei uns landen, sondern wir wollen, dass die wissen, was habe ich, was kann ich machen und wie kann ich mich so gesund wie möglich halten.
Und das finde ich einen total spannenden Blick auf Awareness, weil das ist ja eine Awareness für mich selber, für die Erkrankung und dann auch eine Kompetenz zu erwerben.
Genau.
Und was Sie gerade angesprochen haben, es gibt ja Studien, die sagen, man befragt Menschen, die sagen 80%, och, ich bin mit meinem Asthma eigentlich ganz zufrieden. Und wenn man dann hinschaut, was die aber angeben an Belastungen, also in der Nacht etc. pp., dann sind es fast die gleiche Anzahl, die unter Erscheinungen von Asthma leiden. Die haben asthmatypische Erscheinungen, scheinen das aber irgendwie einfach so hinzunehmen. Was kann man denn da tun, dass das anders wird? Also Sie haben ja den Wunsch gerade geäußert, dass die Patienten da kompetenter werden. Wie erklären Sie sich das?
Der Begriff Awareness muss da dann auch sehr nochmal medizinisch gedacht werden. Medizinisch heißt, wir brauchen Messungen, wir brauchen Lungenfunktionsanalysen, die uns zeigen, liegt nun wirklich eine Verengung der Bronchien vor, also ein erhöhter Widerstand in den Atemwegen. Die Beschwerden, mit denen diese Menschen zu uns kommen, ist ja oft ganz unspezifisch. Es ist Husten, ja, wer hat nicht mal Husten? Es ist vielleicht mal eine Luftnot, vielleicht nur bei Belastungen. Und das abzugrenzen, ist das jetzt etwas, was eigentlich normal ist oder ist das etwas Krankhaftes? Das scheint mir sehr wichtig. Und es gab eine große Untersuchung, bei der über 1 Million Menschen angerufen wurden und es hat sich gezeigt, dass letztlich dann hat man versucht zu ermitteln, wer hat denn tatsächlich Asthma oder auch COPD und hat dann gesehen, dass wenn man systematisch danach sucht und die Menschen dann wissen, ja, ich habe beispielsweise Asthma, dass dann sich die Lebensqualität verbessert hat. Sonst sind die Leute oft bereit, weil sie das Gefühl von Luftnot vielleicht schon häufiger gehabt haben, den Husten schon häufig gehabt haben und sie sind unbehandelt. Und vielleicht erst in einer ganz schlimmen Krise kommen sie dann erst zum Arzt. Und da, glaube ich, können wir viel erreichen, wenn es uns als Ärzten, aber auch den Patienten gelingt, das bewusst zu machen, ja, da ist eine Erkrankung, die lässt sich sehr gut behandeln, aber sie liegt vor und dann unter Umständen dann eben auch die Therapie viel zielgenauer ausrichten.
Diagnostizieren wir nicht sauber? Also ist das, was ich da gerade raushöre, müssen wir genauer hinschauen?
Ich glaube nicht, dass das Problem ist, sondern dass einfach der Umgang mit der Erkrankung und die Patienten da einfach besser von uns aufgeklärt werden müssen und auch für sich selber besser sorgen zu können. Ja, und das einfach besser einzuschätzen. Das, was Professor Nilius gesagt hat mit, ich erkenne das einfach an und dann habe ich halt im Frühjahr immer Husten, ja, dass wir denen ganz klar sagen, das wollen wir nicht. Das Ziel ist, dass sie symptomfrei sind und dass wir alles dafür tun, dass in der Zeit, wenn es jetzt zum Beispiel ein allergisches Asthma ist, dass wir die Allergie behandeln, ja, dass alles passiert, dass sie es nicht merken, dass sie Asthma haben, ja, und dass wir da quasi mit dem Patienten zusammen Ziele festlegen und die dann auch wirklich wissen, oh, jetzt passiert das, dann muss ich das tun. Wissen, okay, wenn auf einmal ich Symptome habe, dann kann ich selber versuchen, gewisse Therapien vielleicht zu erweitern. Wenn das nicht klappt, dann gehe ich aber frühzeitig zum Arzt, weil ich warte nicht so lange, bis ich dann eben in der Klinik lande und es zum Asthmaanfall gekommen ist, weil es so lange sich hingezogen hat und vorher hat man alle Stationen verpasst, wo man hätte handeln können. Ja, und das müssen Patienten halt wissen. Und wenn ich das für mich weiß, dann kann ich da ja auch besser handeln.
Darf ich Sie da als Kliniker, als Pneumologe in einer Spezialklinik auch mal fragen, glauben Sie, dass im hausärztlichen Umfeld insgesamt genug Lungenfunktionen durchgeführt werden? Also stell mir vor, der Patient weiß seinen Blutdruck, weiß vielleicht, Blutzucker ist mal gemessen worden, Cholesterinwert. wird, jedenfalls bei gewissen Beschwerden, wird auch in der hausärztlichen Praxis häufig genug auch mal gesagt, da machen wir mal eine Lungenfunktion, schauen uns das mal an, auch vielleicht eine Entwicklung über die Jahre.
Also wenn es um Patienten mit Asthma geht, glaube ich schon. Ich kann natürlich nicht für alle Kollegen sprechen. Das ist ja auch kein Zwang, dass man als Hausarzt ein Lungenfunktionsgerät hat. Das muss man ja nicht haben. Aber ich glaube eigentlich, dass viele Kollegen da relativ gut aufgestellt sind. Die Asthmatiker sind ja in sogenannten DMP-Programmen. Das sind ja strukturierte Behandlungsprogramme, wo das auch dazugehört einfach. Ob und wie dann die Lungenfunktion durchgeführt wird, hatten wir auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Da ist vielleicht dann auch nochmal die Problematik und wie das dann interpretiert wird und ob das dann wirklich auch strukturiert nachgehalten wird. Ja, das ist vorgeschaltet vor dem Lungenfunktionstest, würde ich schon ein viel einfaches Werkzeug benennen. Das ist ja der Asthma-Control-Test, wo man mit ganz einfachen Fragen den Patienten ja schon super gut einordnen kann. Ja, wir müssen uns einfach, das ist ein sehr großes leidenschaftliches Thema von mir, Prozessstrukturen zu verbessern, wie man einfach solche Patienten auch besser versorgen kann, auch für sich selber. Ja? Dass die zum Beispiel wissen, okay, immer wenn ich komme, dann mache ich diesen Test und diese Fragen kenne ich. Und wenn ich auf einmal doch eine Frage davon anders beantworte, dann muss bei mir schon die rote Lampe angehen. Ne? Und dann natürlich die Lungenfunktion nachgeschaltet und dann zu sehen, okay, so funktioniert das, weil auch das ist ja was, also der Patient, der die Lungenfunktion macht, das ist eine Übungssache tatsächlich auch. Wir sehen das hier, die ersten Lungenfunktionen, die wir machen, sind immer 2, 3, 4 Mal, bis das vernünftig funktioniert. Mhm. Weil da sitzt man und dann sagt einer ein, atmen aus, atmen nicht mehr, atmen. Und man ist nur so. Ja, das ist ja eine Übungssache. Genauso wie die MFA, die das anleitet. Wenn das jemand ist, der das schon oft gemacht hat, dann ist der da mit richtig Schwung dabei. Und ich sage immer bei uns, wenn ich nicht höre, dass eine Lungenfunktion gelaufen ist, dann ist die nicht passiert. Ja, weil das muss eigentlich durch alle Räume durchscheppern, wie dann da angefeuert wird. Und das ist ja für alle Personen erstmal ungewohnt. Wenn die Patienten das aber gewohnt sind, dann läuft das, glaube ich, ganz gut.
Die Lungenfunktion, also technisch sauber zu machen, da können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen, was da wichtig ist. Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Aber Sie haben den Asthma-Control-Test auch noch angesprochen. Das heißt aber, da ist schon die hausärztliche Praxis aus Ihrer beiden Perspektiven sozusagen die erste Stelle, wo auch selektiert wird, wo PatientInnen, wenn die jetzt undefiniert Atemwegsbeschwerden haben, jeder hustet auch mal, da zu detektieren und dann zu gucken. Und dann wäre so ein Control-Test ja ganz niederschwellig und in der nächsten Eskalation eben mal eine Lufo zu machen. Das wäre schon so Ihr Vorgehen, wo Sie sagen, das ist Aufgabe der hausärztlichen Praxis.
Ich bin fest überzeugt, wir werden den Herausforderungen der nächsten 10, 20 Jahre mit der demografischen Veränderung nur schaffen, wenn wir die medizinische Diagnostik zielgenauer machen. Das heißt, wir brauchen ein abgestuftes Verfahren von Hausärzten, Fachärzten und dann vielleicht Kliniken. Und jeder muss sich um seine Aufgabe bewusst sein. Es kann nicht jeder, es braucht einfach nicht jeder, der Asthma hat, immer den Lungenfacharzt. Es gibt aber eben Patienten, die so schwer krank sind, die durchaus immer auch eine fachärztliche Betreuung benötigen. Und dann gibt es eben Patienten, die auch eine klinische Behandlung brauchen. Aber letztlich müssen wir uns da sehr zielgenauer aufstellen, sonst vergeuden wir viel zu viele Ressourcen, die ja letztlich in der Behandlung dann wieder fehlen.
Und was ist wichtig, Sie haben es gesagt, die Lufo muss scheppern. Das heißt, man muss motivieren, das fand ich ganz schön. Ich zucke auch nochmal zusammen, ich habe als Teenager auch Lufo gemacht und habe das Motivieren als Anschreien auch empfunden. Aber das ist halt wichtig, dass PatientInnen dürfen das lernen. Aber auch, dass im Team Menschen sind, die auch wissen, wie das läuft. In der Klinik funktioniert das, ist ein Selbstläufer, nehme ich an.
Ja, auch wir haben natürlich, Mitarbeiter sind plötzlich erkrankt oder scheiden aus und aus. Es müssen neue Mitarbeiter eingearbeitet werden. Das heißt, grundsätzlich haben wir das Problem auch. Natürlich, wenn man sehr spezialisiert in einem Bereich tätig ist, dann kann man natürlich mehr Ressourcen auch dort in die Ausbildung stecken. Mhm. Aber grundsätzlich ist das Problem, gute Mitarbeiter zu haben, auch gut ausgebildete Mitarbeiter, motivierte Mitarbeiter, glaube ich, das trifft uns alle.
Und da sind wir auch bei dem, Frau Renner, Sie haben es gesagt, die systemischen Dinge interessieren Sie auch, also wie man Dinge organisiert. Und das ist dann natürlich eine Herausforderung für die Praxis. Womit wir bei einer Frage wären, für mich, ich bin hier, wir sind mitten in Dortmund, Sie haben eine große Praxis, sind mit mehreren ärztlichen KollegInnen hier tätig. Kriegen Sie das denn strukturell dann zum Beispiel mit einem Asthma-Control-Test in der ersten Stufe gut gemanagt? Oder ist diese Asthma-Diagnostik und Begleitung für Sie besonders herausfordernd?
Das ist genau das, was ich wichtig finde und was Professor Nilius gerade angesprochen hatte, schon war, dass wir für die Zukunft uns besser aufstellen müssen. Und da glaube ich, dass wir an unseren Prozessen arbeiten müssen. Und das machen wir hier in der Praxis immer sehr viel, uns zu überlegen, wie können wir so viele Patienten wie möglich, so gut wie möglich versorgen. Und das geht halt nur durch Struktur und klare Prozesse. Und es gibt da ja einige Dinge, die man immer gleich machen kann. Und wenn man Sachen häufig gleich macht, ist für Patienten wie für das ärztliche und auch das Praxisteam einfach, wenn Sachen immer gleich laufen. Also die Disease-Management-Programme zum Beispiel für Asthma geben da ja schon einen klaren Weg vor. Das heißt, da werden die Patienten, je nachdem wie die Krankheitslast ist, einmal im Quartal, alles halbe Jahr gesehen und dann passiert immer das Gleiche. Ja, der Patient bekommt einen Termin, der Patient bekommt den Asthma-Control-Test schon in dem Terminlink als Online-Fragebogen. Wenn der kommt, ist das schon im System drin. Das heißt, die MFA sieht schon, die LUFU dann macht, was ist da passiert und wie geht's dem Patienten. Der Arzt kann das auch schnell einschätzen. Der Patient weiß für sich, ach ja, ich muss alles halbe Jahr kommen. Er kriegt diese Erinnerung. Ja, also das sind ja schon alle Strukturen, wo ein ganz klarer Weg vorgegeben ist. Und sobald Dinge gut organisiert sind, glaube ich, laufen die auch besser. Ja, wenn man an Krebsvorsorge oder sowas auch denkt, wenn man keine festen Termine hat, dann werden die halt nicht eingehalten. So, ne, braucht man ein gutes Terminmanagement, man braucht einen guten Prozess in der Diagnostik, in dem Ablauf, was passiert mit dem Patienten dann in dem Moment in der Praxis. Aber auch auf der anderen Seite, wir haben ja jetzt ganz viele Vorteile durch die Digitalisierung, wie ich finde. Wir haben das E-Rezept, wir haben die EPA. Ja, all solche Dinge können wir für uns nutzen. Bei uns ist es zum Beispiel so, wenn ein Patient Salbutamol bestellt, kann man bei uns online bestellen, seine Rezepte, dann ist das bei uns nicht erlaubt, eine N3-Packung auszustellen, einfach so. Ja, ich sehe ja die Rezepte, ich kann das freigeben. Ich würde mir zum Beispiel für meine Kollegen wünschen, dass man einfach so eine Verordnung, eine Folgeverordnung von so einem Medikament, eine Fragestellung auslöst in meinem Kopf. Kurzer Prozess, oh, da bestellt jemand das und das, warum bestellt er das denn? Auch die MFAs, was das angeht, sensibilisiert sind. Ja, das ist kein Medikament wie Blutdruckmedikament, was man täglich nehmen sollte, sondern wenn man davon mehr braucht, wenn der Patient es nicht weiß, dann müssen wir es wissen und müssen handeln und sagen, hey, warum brauchst du das denn? Und dann komm doch mal vorbei und wir gucken mal, was los ist. Ja, und sowas kann man nur, gerade wenn man viele Patienten versorgt, regeln, indem man klare Prozesse und klare Vorgaben und Absprachen hat. Wenn man da Schritt für Schritt vorgeht und sich gut positioniert, glaube ich, wird es auch in Zukunft gelingen, da eine gute Versorgung für viele Patienten zu...
Ich glaube, das, was Sie da gesagt haben, das ist ein ganz großer Fortschritt. Denn wir leiden ja bei den Asthma-Patienten sehr häufig darunter, dass wir nicht genau nachvollziehen können, wie viel Inhalativa werden wirklich genutzt. Ja, ist die Anwendung richtig? Und wenn man überblicken kann, wie viele... zumindest wie viel Packungen eines Sprays wurden denn jetzt ausgegeben, ja? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Vorteil. Und das muss man auch nutzen, wenn wir jetzt die digitalen Möglichkeiten haben. Das kann die Medizin wirklich nachhaltig verbessern. Mhm. Und insbesondere auch im Bereich Asthma. Also ich finde das ganz toll, was Sie da dann auch, wenn Sie es so nutzen und es im Alltag anwenden, das hat eine hohe Bedeutung.
Mhm. Das ist ja ein Tool, was alle niedergelassenen Ärzte mit so einem Praxisverwaltungssystem können aktuell. Bei den Kliniken ist das, glaube ich, gerade noch im Wandel. Aber alle können diese EPA nutzen. Und die Funktion der Medikationsliste, die wir jetzt haben, wo wenigstens die Kassenpatienten mit einem Kassenrezept haben dort die Historie des letzten Jahres drin. Ja, und es ist ein Klick da rein und ich kann das sehen. Und es geht ja gar nicht darum, dass man dem Patienten da irgendwie was unterstellen will, sondern man brauche ja einfach eine Handhabe, wie erkenne ich jemanden, der Hilfe braucht, um ihm dann auch nochmal zu erklären, warum das nicht gut ist. Ja, das haben ja ganz viele Patienten ganz lange gelernt, dass man das einfach machen soll, ja, oder dass das der Weg ist. Und die muss man rausfischen, ja, und denen dann einfach die einbestellen und fragen, was ist los und vielleicht geht's ja besser.
Eines unserer großen Therapieziele ist ja die Vermeidung von oralen Steroiden oder systemischen Steroiden, insbesondere auch den oralen Steroiden. Und wie oft weiß man gar nicht genau, ja, wie viel Exazerbationen hatte der Patient. Es war vielleicht an Weihnachten, dann ist der Notdienst, sind Rezepte ausgestellt worden. Man weiß eben gar nicht mehr, war es jetzt ein Steroid, was hat der Patient tatsächlich bekommen. Und wenn das nachvollziehbar wird und wir plötzlich die Patienten erkennen, die wirklich eine schlechte Einstellung haben, weil ja oft die Patienten auch so eine gewisse Indolenz haben, sie können aus den geschilderten Beschwerden so jedenfalls meine Erfahrung, oft nicht wirklich einen Rückschluss ziehen, wie schlecht ging es dem Patienten. Mhm. Und ich glaube, dann sind wir einen großen Schritt weiter, wenn wir das besser objektivieren können. Wir wissen den Verbrauch zum Beispiel von oralen Steroiden.
Was Sie gerade nochmal unterstrichen haben, Herr Professor Nidius, ist ja auch, das ist Awareness, weil wir aufmerksam dafür sein dürfen und müssen im Sinne der PatientInnen. Aber Sie haben auch gesagt, Frau Rennert, im Grunde geht's ja heute auch schon, dank der Möglichkeiten, ich bin ja ganz froh, sonst ist man immer so kritisch gegenüber der EPA und so, aber dass eben auch Dinge funktionieren. Und Sie haben gesagt, Sie wünschen sich aber auch, dass die Kolleginnen und Kollegen da aufmerksam sind, wenn dann eine Folgeverordnung kommt. Ist da Ihr Eindruck, da ist noch ein bisschen Work to do, da ist noch Luft nach oben?
Wenn ich hier so erzähle, was wir hier so alles machen, dann ist das auch nicht alles super, ne? Sondern wir versuchen unser Bestes und das ist einfach auch für uns Awareness, wie können wir es besser machen. Mhm. Ja? Da gibt es ja ganz viele Fallstricke, wo es bestimmt auch bei uns Patienten gibt, die nicht gut laufen, weil sie einfach unterm Radar laufen. Ja? Aber da einfach aufmerksamer zu sein, das ist viel einfacher geworden. Und diese neuen Tools und diese neuen Werkzeuge einfach zu nutzen und da auch wieder, das ist ja ein Umdenken im Prozess. Ich muss und kann jetzt anders gucken. Und das muss erstmal in diese ganze Routine rein und das muss ins Team rein und das dauert. Aber ich finde, da kann man sich gut aufstellen. Und was Herr Professor Nilius gerade gesagt hatte mit den oralen Steroiden, das ist ja auch sowas. Patienten haben ja dann gelernt, hey, wenn ich das mache oder wenn ich das nehme, dann geht's mir gut. Mhm. Ja, und dann haben die noch eine Packung, auch so ein paar Tabletten zu Hause rumfliegen und die lernen dann einfach auch, ja, weil da ging's mir ja nicht so gut, auch dann mache ich, dann nehme ich das mal ein bisschen und dann bestellen sie sich das wieder, weil dann ist die Packung leer. Und dann ist die Frage, oh, was ist denn da los? Warum bestellen die das? Und in dem Moment, finde ich, ist unsere Aufgabe dann, einfach aufmerksam zu sein und dem Patienten dann nicht zu sagen, nee, gibt's nicht, weil dann besorgen sie sich im Zweifel woanders, sondern zu sagen, hey, komm doch mal, mach einen Termin, wir sprechen drüber und dann, warum wolltest du das denn nehmen? Oder ne, was ist denn das Ziel und wo sind die Probleme? Und da quasi einfach diese neuen Wege zu nutzen, finde ich wichtig, dass das in unsere Routine umgeht. Und dass das nicht von heute auf morgen klappt, das ist ja auch klar und das kann doch nicht das Ziel sein. Und ich finde es auch immer schwierig, solche Sachen wie, machen wir zu wenig Lufus, machen wir zu viel Diagnostik, wir wollen ja keinen angreifen, sondern wir wollen ja einfach, dass die Patienten besser versorgt werden. Und ich glaube, das ist ein Weg, einmal auf der Patientenseite und aber auch auf der ärztlichen Seite. Das ist einfach ein Umdenken.
Wir haben ja die Problematik, dass wir Patienten haben, die möglicherweise übertherapiert sind, also die viel zu viel Sprays nehmen, obwohl vielleicht liegt eine Angststörung vor. Und im Rahmen dessen wird immer wieder ein Spray eingesetzt, was dann doch auch möglicherweise Schäden setzt. Und wir haben die anderen Patienten, die wenig klagsam sind und die erkennen wir vielleicht gar nicht, wo eine Intensivierung von Inhalativa vielleicht auch mal ein Biologikum notwendig wären, die aber einfach, weil sie nicht das deutlich genug schildern, dann einfach, wir erkennen sie nicht. Und ich glaube, das sind wirklich Möglichkeiten, die sollten wir mehr nutzen. Als Klinikarzt kann ich nur sagen, wir haben im Moment das große Problem der Schnittstellen zwischen den sehr komplexen Klinikinformationssystemen und der EPA. Also wir können es aktuell jetzt heute noch nicht nutzen. Ich würde es mir wünschen, dass auch wir da mehr Zugriff drauf haben und das dann auch im Rahmen der klinischen Versorgung nutzen können.
Da drücken wir die Daumen, dass es da vorangeht. Zusammenarbeit, wenn Sie sagen, in der Klinik Schnittstellen, wir haben die sektorale Trennung, vielleicht nochmal auf die pneumologische Fachpraxis geschaut. Wir hatten mal eine Podcast-Ausgabe zur prinzipiellen Zusammenarbeit zwischen allgemeinmedizinischer, hausärztlichen Versorgung und der pneumologischen Fachpraxis. Und da waren wir in Düsseldorf und da weiß ich noch, dass die DMP-Programme zum Beispiel über die Fachpraxis, also über die pneumologische Fachpraxis liefen, weil ganz praktischer Grund, in der hausärztlichen Praxis konnten keine Schulungen gemacht werden, weil einfach das Raumangebot nicht da war. Und man hatte da so eine sehr dynamische Zusammenarbeit. Das jetzt als Beispiel im Hinterkopf. Wie sieht denn für Sie so eine ideale Zusammenarbeit aus in dieser, Sie haben es eben schon gesagt, Herr Professor Nidius, eigentlich soll das ja sehr fließend sein und bedarfsgesteuert. Wie sieht so eine ideale Zusammenarbeit zwischen hausärztlichen, allgemeinmedizinischen Versorgung, der pneumologischen Fachpraxis, aber dann natürlich auch der Klinik in Ihren Augen aus?
Also ich finde es wichtig, dass man sich ergänzt. Wie Professor Nilius vorhin schon sagt, es können sicherlich nicht alle Patienten mit Asthma beim Lungenfacharzt sein, ständig. Sondern da müssen wir als Hausärzte einfach vorselektieren und die Patienten, die wirklich dann fachliche Hilfe oder noch mehr fachliche pulmologische Hilfe brauchen, dann dorthin zu verweisen. Finde ich wichtig, dass man auch da wieder eine gute Vorbereitung hat, dass der Patient gut vorbereitet ist, dass er auch weiß, wann er wohin gehen soll und zum Beispiel nicht von alleine, ich habe Husten, ich gehe zum Lungenfacharzt, sondern eigentlich der erste Impuls, ich gehe zum Hausarzt und dann gucken wir mal weiter. Und dass man einfach Dinge gut vorbereitet, auch da wieder unsere EPA oder unsere elektronischen Hilfen reingenommen, dass wir zum Beispiel in der Hausarztpraxis dann unsere Lungenfunktionsbefunde in die elektronische Patientenakte hochladen oder dem Patienten mitgeben, wenn er das nicht hat. Im Gegenzug, wenn ich den Patienten überwiesen habe, weil ich einfach nicht weitergekommen bin, ich dann aber auch einfach ein gutes Feedback vom Lungenfacharzt bekomme, der mir sagt, hey, den Patienten, da ist das und das, ich muss den so und so oft sehen. Weil auch das, diese Transparenz, dem Patienten zu sagen, okay, wir machen die normale Versorgung, also die regelmäßige Versorgung, die Verordnung, die kommen von hier. Und wenn wir ein Problem haben, dann schicken wir sie. Da einfach einen klaren Therapieweg zu haben und die Zusammenarbeit dadurch einfach zu ergänzen, zu machen, glaube ich, ist sinnvoll, weil das für alle Ressourcen schonend ist. Dass der Patient beim Lungenfacharzt weiß, okay, da bekomme ich diese Behandlung und bei meinem Hausarzt bekomme ich diese Behandlung und wer ist für was zuständig. Ja. Und auch dann könnte man, wenn dann irgendwann Gott sei Dank die Krankenhäuser auch angebunden sind, ja auch da zum Beispiel auf Vorbefunde zugreifen. Ja, wenn ein Patient seit 5 Jahren regelmäßig Lungenfunktionen macht und die sind alle in dieser EPA drin und ich kann mir die alle angucken und jetzt auf einmal habe ich einen ganz anderen Befund, dann kann ich ja ganz anders damit umgehen. Ne? Das ist, glaube ich, auch was, wo wir einfach mehr Transparenz bekommen und die Patienten dadurch einfach besser sehen können. Ne? Weil im Krankenhaus, sie kennen den Patienten nicht. Ich kenne den ja, ja. Und dann sitzt der da aber und es ist einfach ein unbeschriebenes Blatt. Und das ist, glaube ich, in den heutigen Zeiten eigentlich hoffentlich nicht mehr lange nötig.
Ich kann dem nur uneingeschränkt zustimmen. Ich möchte noch 2 andere Aspekte aufbringen. Das eine ist, wir sehen ja immer mehr die Bedeutung der Eosinophilen. Das heißt, wenn wir den Patienten in der Klinik sehen, vielleicht hat er schon 1-2 Tage Steroide bekommen. Das heißt, wir sehen dann plötzlich ein eosinophiles Signal von 0. Ja, da wäre es sehr gut zu wissen für uns auch, wie war das denn im letzten Jahr oder in den letzten 2-3 Jahren, war der immer eosinophil? Wie wollen wir da eine Therapieempfehlung aussprechen, wenn wir diese Befunde nicht haben? Also Laborbefunde bekommen da eine zunehmende Bedeutung. Das andere ist natürlich auch der Atemwegspatienten die Impfung. Ja,
super wichtig.
Ja, ich meine, Deutschland sucht den Impfausweis. Fragen Sie mal die Patienten, wenn sie dann bei uns sind, ja, sind sie gegen Influenza geimpft, sind sie RSV geimpft, ja, Pneumokokken, das ist ja so komplex. Mhm. Welcher Patient weiß das denn? Mhm. Ja, gut, mit dem gelben Impfausweis, also ich habe noch nie einen Patienten gesehen oder fast noch nie, der den dabei hat. Das heißt, wir stehen dann ja auch oft die Frage, ja, war der jetzt geimpft, ist das ein Impfversager? Da würde ich mir sehr viel versprechen davon, wenn man das auf einen Blick erkennt. Können. Und da, glaube ich, braucht es ja auch eine sehr gute Absprache. Wer impft? Ja, in der Regel impfen die Hausärzte. Ja, das heißt, man muss wissen, ich habe einen Atemwegspatient, der bekommt vielleicht auch schon vor dem 60. Lebensjahr seine Influenza-Impfung. Dann muss man wissen, wie schwer ist das Asthma? Trifft ja nicht auf jeden Asthmatiker zu. Das heißt also, das Thema Impfung ist ja ganz wichtig. Wer kümmert sich darum? Und dass da klare Absprachen sind und dass es dann auch vielleicht irgendwie automatisiert der Patient wieder angesprochen wird, zu sagen, es steht die Saison an.
Gehört für mich auch zu diesem Rollenbild, ne? Also diese ganzheitliche Versorgung von Patienten, das ist eigentlich ein Anspruch, den wir auch an uns haben als Hausarztpraxis, ja? Dass natürlich ein Patient mit chronischen Erkrankungen darüber aufgeklärt wird, wann muss er was impfen, dass wir das im Blick haben. Da geht's ja um Pneumokokkenimpfungen, da geht's um RSV-Impfungen, da geht's um Influenza-Impfungen, ganz viele Dinge. Aber ich möchte, dass der Patient das weiß, weil ich würde gerne haben, dass alle meine Patienten wissen, wann sie wie geimpft werden müssen. Das ist so ein bisschen ein Anspruch an dieses Ganzheitliche. Da geht es ja auch um andere Lifestyle-Geschichten. Da geht es darum, ich soll nicht rauchen. Da geht es darum, was bedeutet es, Sport zu treiben? Wie geht gute Ernährung? Also all diese Dinge, die zur Gesundheitskompetenz gehören, dass man die so mit ins Boot nimmt. Ne? Das wird man nicht an jedem Termin für jeden Patienten schaffen. Aber chronisch kranke Patienten, die regelmäßig in der Praxis sind, sollten, was das angeht, im Fokus sein. Und da haben Sie recht, Asthma-Patienten, die keine Pneumokokkenimpfung haben, haben, die jetzt in ihrer Klinik landen, das wäre ja ein komplettes Versagen meinerseits, wenn das so wäre. Ja, weil dann, außer der Patient möchte das nicht. Also das ist ja immer noch so eine Sache. Ne? Es gibt ja einfach Dinge, jemand, der nicht aufhört zu rauchen, der hört nicht aufhört zu rauchen. Jemand, der sagt, ich brauche keine Impfung, ich werde danach immer krank, der kriegt keine Impfung. Das ist nun mal so. Aber das Angebot muss stehen und die Aufklärung auch wieder, Awareness. Ja? Ja. Ich bin verantwortlich für meine Gesundheit und ich kann da einfach eine kluge Entscheidung treffen auf der Basis, dass ich weiß, was mir für Angebote zustehen.
Eine Frage möchte ich aber noch in die hausärztliche Versorgung reinbringen. Differentialblutbild, Sie haben die Eosinophilen angesprochen. Ist das was Sie dann standardmäßig bei den Menschen mit Asthma in irgendeinem Turnus immer mit abnehmen? Schauen Sie da schon drauf? Mhm. Oder ist das was nur in der Fachpraxis eine Rolle spielt?
Ja, ist ein schwieriges Thema, weil das ist, glaube ich, das, was wir eingangs besprochen haben. Patienten mit der Diagnose Asthma sind natürlich häufig einfach, das läuft auch bei manchen so mit. Und dass man dann da jetzt ein aktuelles Blutbild hat, wo das drin ist und das auch gerade dann jetzt vielleicht, nachdem die EPA da ist, weil ich lade ja nicht alle Befunde von den letzten 10 Jahren da rein. Ja, das wäre auch wieder so eine Prozesssache. Ja, im DMP ist es eben nicht mit drin, also da ist keine Blutabnahme mit drin. Dann muss man das veranlassen. Dann ist ein kleines Blutbild oder ein großes Blutbild auch. Also große Blutbilder machen wir in der Hausarztpraxis eigentlich nicht so häufig. Ja, wir versuchen das. Wenn ich eine Neudiagnose habe, läuft das hoffentlich mit. Ich sage hoffentlich, weil wie gesagt, alle Prozesse sind immer störanfällig. Ja, aber das sind einfach so Dinge, die muss man für die Zukunft so implementieren, dass die gut laufen. Mhm. Weil eben genau, wie Sie sagen, ne, wenn die dann anbehandelt sind, dann kann man nicht mehr gucken. Ja, wenn die erste Lungenfunktion, die ich sehe, eine schlechte ist, weil ich vorher nie eine hatte oder auch nach der Behandlung nie eine hatte, dann ist das immer das Bild, mit dem ich arbeiten muss.
In 2024, ist also ein bisschen näher, haben wir uns in mehreren Folgen der COPD gewidmet. Und ich erinnere mich an eine Folge, haben wir mit einer hausärztlichen Kollegin, Doktorin Sandow aus Berlin und mit Professor Vogelmeier über die COPD-Awareness gesprochen. Und Herr Vogelmeier, er hat das gesagt, er nimmt sich das raus, weil er selber Kardiologe ist. Und deshalb hat er gesagt, viele COPDler sind in den kardiologischen Praxen und sind nicht gesehen sozusagen, werden da übersehen. Haben wir beim Asthma eine ähnliche Situation, dass Patientenklientele übersehen werden? Also jetzt nicht unbedingt in der kardiologischen Praxis, aber ganz grundsätzlich gibt es Menschen, die wir nicht im Auge haben?
Aus meiner Wahrnehmung sind die Patienten, wo es nicht gesehen wird, es sind die Patienten, die spät in der zweiten Lebenshälfte ein Asthma entwickeln, was ja nicht so häufig ist, was aber immer mal wieder vorkommt. Und da bin ich dann manchmal schon erstaunt, was da für eine Odyssee diese Patienten durchgemacht haben, bevor dann irgendwann vielleicht doch eine Lungenfunktion gemacht wird und man sieht, naja, da ist auch jemand, der hat im 9. Lebensjahrzehnt vielleicht ein Asthma entwickelt, vielleicht nach einem Virusinfekt. Da habe ich den Eindruck, das wird wirklich übersehen. Bei den jüngeren Patienten ist es diese Hustensymptomatik. Wann Virusinfekte, Atemwege machen ja alle durch. Ab wann würde man sagen, so jetzt ist aber mehr als das Übliche. Jetzt müssen wir mal gucken, ob sich da vielleicht eine asthmatische Reaktion entwickelt hat.
Haben Sie auch das Gefühl, dass es sein kann, dass ältere zweite Lebenshälfte da Menschen einfach übersehen werden, weil es halt ja auch eher selten ist?
Glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass unser Fokus auf dieser großen Gruppe liegen muss. Weil wenn wir die gut versorgen, dann haben wir schon ganz viel gewonnen. Ich glaube, dass da ein großer Unterschied zur COPD ist, weil einfach bei der COPD auch eine ganz andere Patientengruppe betroffen ist. Die ja häufig multimorbide sind, die häufig eine Raucheranamnese haben und solche Dinge, wo einfach viele Faktoren zusammenkommen. Und der klassische Asthma-Patient ist, glaube ich, da wirklich woanders abzuholen. Ja, und da sind wir ja auch wieder bei der Awareness. Ein COPD-Patient mit multiplen anderen Erkrankungen muss sich anders abholen als einen jungen Menschen, der vielleicht nur Asthma hat. Ja? Mhm. Aber sich dann da mit abzufinden und zu sagen, okay, das ist halt meine Erkrankung und das nehme ich ernst und das möchte ich auch gut versorgen, ist was anderes als ein COPD-Patient tatsächlich.
Eine Frage muss ich noch loswerden. Sie haben über die Prozesse gesprochen, Frau Rennert, die hier in der Praxis. Und Sie haben über Ihre Leidenschaft zu den Prozessen gesprochen. Wenn uns jetzt KollegInnen aus der Niederlassung zuhören, was sind so Sachen, die Sie hier in der Struktur, in der Praxis, im Team etabliert haben, wo Sie sagen, das ist, vielleicht haben wir da mal ein bisschen was anderes gedacht, also so ein bisschen Best Practice, wie es neudeutsch heißt. Was funktioniert bei Ihnen ganz gut? Worauf haben Sie Wert gelegt? Wo arbeiten Sie dran?
Ich bin ein großer Digitalisierungsfan und wir haben einfach geguckt, wo kann ich Arbeit abnehmen? Wo können wir Sachen automatisieren? Und da sind wir eigentlich Schritt für Schritt vorgegangen und haben zum Beispiel das Erste, was wir gemacht haben, sind Online-Termine, dass Patienten sich melden können, Akuttermine, da steht dann drin, ich habe Luftnot. Ja, das löst ja was aus, ne? Das kann man dann besser verfolgen mit den E-Rezepten, dass man da einfach Abläufe schafft und Awareness schafft beim Team. Auch was bedeutet das, wenn jemand welches Medikament bestellt? Das ist zum Beispiel die Hilfestellung durch die digitale Anamnese, die wir haben, wo einfach automatisiert nicht jemand einen Zettel ausfüllt und dann wird der eingescannt und dann muss man gucken, sondern dadurch, dass es digital ist, steht bei mir drin, Asthmasymptome, keine Asthmasymptome, guter Einstieg, also da ist direkt ein Score hinter, ja. Solche Dinge erleichtern den Ablauf und es sind so viele Anforderungen und es geht ja nicht nur um Asthma, gerade in der Hausarztpraxis. Professor Nilius, der hat ja auch ganz viele Dinge auf dem Schirm. Ja, das ist ja nur ein ganz kleiner Punkt, aber wir müssen uns so gut behelfen, dass wir quasi einen guten Vorfilter haben, damit wir dann einfach diese Red Flags haben, auf die wir reagieren können. Und ich glaube, da hilft uns in Zukunft hoffentlich mehr Digitalisierung, mehr KI, damit wir selber immer noch viel denken müssen, aber vielleicht so Vorarbeit schon geleistet ist.
Guckt man da ein bisschen neidisch jetzt aus der Klinikperspektive in so eine, in Anführungsstrichen, selbstorganisierte hausärztliche Praxis, die natürlich auch anders dynamisch agieren kann, ne, weil sie natürlich eine andere Struktur ist als eine Klinik?
Vielleicht muss ich die Frage mit Ja beantworten. Wobei, ich glaube, wir müssen aufpassen. Man kann auch schnell so ein EDV-Bashing betreiben. Auch unsere Krankenhausinformationssysteme sind so komplex. Die Zusammenarbeit von den verschiedenen Untersystemen, das ist sehr komplex. Und wir haben auch da große Fortschritte erreicht. Aber in vielen Bereichen sind wir so auf dem halben Weg. Das heißt, wir haben schon was erreicht, aber es ist nicht vollständig umgesetzt. Und dann entsteht manchmal die Gefahr, dass man die Arbeit doch doppelt macht, anstatt dass man es nur noch halb macht. Und ich glaube, wir müssen diesen Weg konsequent weitergehen. Wenn ich mir die Intensivstation angucke mit den PDMS-Systeme, da sind ja eine dermaßen Fülle von Daten. Das ist ja kaum zu beschreiben. Das sind ja Hunderttausende von Daten, die für einen Patienten pro Tag erhoben werden. Und da würde man sich schon wünschen, dass man mit KI-basierten Systemen Muster früher erkennt, um dann schneller wahrzunehmen, da ist jetzt eine ungünstige Veränderung. Mhm. Ja, und oft ist es ja mit dem einfach dann nachsehen. Wir haben jetzt in den Kliniken die Aufgabe, dass wir uns um die Sepsiserkennung kümmern müssen. Und auch da, es gibt ja einfache Scores, die man schnell erheben kann, aber die müssen eben so dann auch übermittelt werden. Und dann muss eine Konsequenz erzielen. Nur, dass der Score in der Kurve ist, um jetzt an Ostern um 20 Uhr und der auffällig ist, das hilft nicht, sondern es muss dann ja etwas passieren. Und ich glaube, wir müssen diesen Weg konsequent weitergehen.
Folgende Idee, Sie haben einen Wunsch frei im Kontext Asthma Awareness, aber Sie können das auch weiterdenken. Was würde sich, fangen wir ausnahmsweise Man is First an dieser Stelle mit Herrn Professor Nilius an. Was wäre so Ihr Wunsch? Dürfen auch zwei sein.
Also zwei Wünsche. Ich wünsche mir, dass auch in der Allgemeinmedizinpraxis im Schnitt mehr Lungenfunktionen erfolgen, weil früher dann vielleicht die COPD erkennen können und auch das Asthma. Mhm. Und damit wir vielleicht doch einen Ansatz haben, wenn jemand da ist, der raucht, zu sagen, guck mal, da ist eine Lungenfunktionsverschlechterung. Denken Sie doch mal über das Thema Rauchen nach. Meiner Erfahrung nach gibt es zumindest einen gewissen Prozentsatz der Menschen, die es dann schaffen. Das ist das eine. Und das andere Thema, wir haben seit 1. April das Lungenkrebs-Screening und in meiner Abteilung werden vielleicht an jedem einzelnen Tag zwei neue Patienten mit einem fortgeschrittenen Lungenkarzinom neu diagnostiziert. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr frühe Stadien finden und dass die Menschen jetzt das Screening annehmen, dass es bekannter wird. Natürlich, das Thema Rauchen ist das Hauptproblem an der Stelle und es geht nicht in erster Linie um Screening, sondern wenn man das dann zum Anlass nehmen kann, auch nochmal das Thema Rauchen zu thematisieren.
Ich habe Herrn Professor Nilius die Vorrede gegeben, damit unsere Gastgeberin sozusagen das Schlusswort hat. Was wünscht sich Annette Rennert?
Ich kann daran anschließen. Ich würde mich jetzt auf das Rauchen beziehen. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr Gesundheitsbewusstsein und Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung haben und erreichen können. Vielleicht auch durch die letzten Diskussionen darüber, dass unser Gesundheitssystem einfach schwer wackelt gerade und wir einfach Probleme bekommen, wenn wir so weitermachen, wie wir weitermachen. Da sehe ich einerseits halt die Patienten in der Pflicht, sich zu kümmern. Und da sehe ich auch uns Hausärzte in der Pflicht, da vielleicht breiter aufzuklären und nicht nur die Krankheit zu behandeln, sondern auch präventiv da anzusetzen und mehr Aufklärung und mehr Awareness in die Welt zu bringen, was das angeht. Und dann, was das Thema Asthma angeht, auf jeden Fall der Wunsch, dass wir einfach mehr leitlinienkonforme Medizin machen und da mehr auf die Patienten gucken und denen einfach ein besseres Leben durch bessere Behandlung angedeihen lassen können.
Und einen besseren Schlusssatz kann es, glaube ich, kaum geben. Ich danke Ihnen beiden sehr für Ihre Zeit und Ihre Expertise.
Danke.
Danke.
Und damit sind wir am Ende unserer Ausgabe zu Awareness bei Asthma. In der nächsten Ausgabe schauen wir mit Doktorin Tagol Farazandeh und Sebastian Böing auf alles, was wichtig ist bei der Therapie des Asthma. Wenn wir uns da wiederhören.